Die CSU hat ja heute mit Herrn Ramsauer das Thema Olympia in einer ganz anderen Richtung nochmal befeuert, dass die leidige Stammstrecke, die Sie ja auch mit dem Tunnel eigentlich als Stadtrat Grüne seit Jahren bekämpfen, nun in Frage gestellt wird, wenn Olympia denn nicht nach München kommen darf. So gesehen ist die Frage für Sie, Olympia, Glücksfall für München oder Desaster für die Stadt, ja wieder in einem ganz neuen Licht zu sehen, denn Sie müssten ja jetzt eigentlich hoffen, dass Olympia nicht kommt, dann ist die Frage mit dem Tunnel für Sie wenigstens gelöst.
Also auch bei dem Punkt muss ich Sie leider enttäuschen. Also erstmal glaube ich, dass man durchaus für die Olympischen Spiele sein kann und deshalb nicht unbedingt ein CSU-Fan sein muss. Also ich bezeichne mich immer noch zum linken Flügel meiner Partei gehörend und das ist auch in vielen Bereichen ganz bestimmt meine Politik. Ich mache Sozialpolitik, ich mache Kinder- und Jugendpolitik und setze mich da immer ein für die Schwachen. Wenn jetzt ein Einsetzen für den Sport heißt, man kommt dadurch ins rechte Lager, weiß ich nicht. Muss man sich drüber unterhalten. Aber da haben wir heute noch ganz viel Zeit. Sie kennen aber auch unsere Position nicht zum Thema Tunnel. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Südring die bessere Variante wäre. Aber ich bin nach wie vor der Ansicht, dass ein Tunnel besser ist als gar nichts. Und im Augenblick sehe ich einfach, dass der Südring tot ist. Die ganzen Leute, die das machen könnten, sprich die Bahn, sprich der Freistaat, sprich der Bund, werden sich diesem Thema derzeit nicht nähern. Also von daher ist die Entscheidung Olympische Spiele ja oder nein für mich auf keinen Fall mit dem Tunnel gekoppelt. Das kann Ramsauer machen. Diese Diskussion gab es schon immer und es ist uns immer klar gewesen, dass wir mit den Olympischen Spielen mehr Gelder in allen Bereichen nach München holen können als ohne, auch in diesem Bereich. Aber das ist für mich jetzt keine Entscheidung.
Gut, jetzt möchte ich Herrn Reißel natürlich, um diese Frage dann auch wieder zu verlassen, aber den Tunnel wollen wir uns noch mit einem Statement jetzt gönnen. Herr Reißel, haben Sie das Interview vermutlich ja heute auch gelesen und wie war denn da auch von Herrn Ude und in Ihrer Fraktion so die Reaktionen?
Wenn man da am Morgen in seiner Zeitung blättert und dann diese Aussage von dem Herrn Ramsauer liest, dann ist man zunächst einmal schon überrascht. Und zwar vor allen Dingen ist man deswegen überrascht, weil ja vor allen Dingen die bayerische Staatsregierung, und die war ja bis vor 2 Jahren lupenrein die CSU, jetzt ist sie nicht mehr lupenrein die CSU, aber doch immerhin auch noch deutlich mehrheitlich die CSU, der Region München als ein wesentliches und großes und entscheidendes Verkehrsprojekt diese zweite S-Bahn-Stammstrecke versprochen hat. Und man kann jetzt über Südring oder Stammstrecke streiten. Wir haben die Debatte bei uns in der Partei auch vor vielen Jahren gehabt und haben uns überzeugen lassen, dass die Tunnellösung in der Innenstadt die bessere Lösung ist. Aber was der Herr Ramsauer in dem Interview sagt, ist ja eine Bankrotterklärung für das System S-Bahn in München überhaupt. Weil eines ist ja klar, wenn der Tunnel scheitert, dann mögen sich zwar manche eingefleischte Tunnelgegner darüber freuen, aber jeder, auch derjenige, der sich freut, muss wissen, dass es dann auf lange, lange Zeit in der Stadt, in diesem S-Bahn-System, und das ist der zentrale Teil dieses S-Bahn-Systems, überhaupt keine Verbesserung gibt.
Wir sehen auf jeden Fall an dieser Debatte, dass jetzt das IOC quasi entscheidet, ob wir die Stammstrecke bekommen oder nicht, also den Tunnel, schon welche Wendungen dieses Thema eigentlich dann doch so bekommen kann, mit denen man vorher vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat. Wir können auf jeden Fall sagen, bis die Entscheidung am 6. Juli fällt, vergeht jetzt irgendwie kaum eine Woche ohne wichtige Termine. Die möchte ich noch mal kurz aufzählen. Also am 8. Mai Bürgerentscheid in Garmisch. Am 10. Mai ist dann der offizielle Bericht der IOC-Evaluierungskommission öffentlich. Die IOC-Vollversammlung in Lausanne folgt dann am 18. Mai mit dem wohl wichtigsten Auftritt des Bewerberteams, wo erstmals vor den 114 IOC-Mitgliedern referiert wird, warum die Olympischen Spiele nach München kommen sollten, bevor dann eben am 6. Juli in Durban die Entscheidung gefällt wird. Sicherlich nicht ohne Einfluss könnte die Geschichte in Garmisch sein. Herr Keller, die Münchner haben das ja vielleicht nur am Rande mitbekommen, sind vielleicht ein wenig verwirrt, weil es jetzt ja eigentlich 2 Bürgerentscheide gibt und auch schon ein Bürgerbegehren und jetzt das Bürgerentscheid. Und irgendwie die Frage ja gar nicht ist, wollen Sie Olympia ja oder nein, sondern eigentlich geht es ja nur um die Frage, wollen Sie es rechtlich und juristisch prüfen lassen, ob die Verträge korrekt sind, wo man ja eigentlich denkt, da müsste ja jeder sagen, ja, finde ich gut.
Ja, also diese Fragestellung war notwendig, es wurde uns aufgezwungen, praktisch von den Austragungsorten von der Regierung in Berlin, von der Landesregierung, durch einen Multi-Party-Agreement Und da haben sich die Bewerber eigentlich schon selbst entmündigt, indem sie quasi die Entscheidungsvollmacht für alle Fragen, die die Olympischen Spiele betreffen, wir haben ja gerade gehört, sogar, jetzt sogar so weit, ob die Stammstrecke in München gebaut wird oder nicht, das haben sie in das Hand der IOC gelegt. Und uns wurde immer wieder gesagt, also erst vor 2 Jahren haben wir angeregt, machen wir doch einen Bürgerentscheid, wir machen ein Ratsbegehren in Garmisch, wurde abgelehnt, 2-mal abgelehnt mit dem Argument, es gibt gar keine Fragestellung mehr, die zulässig wäre, weil jede Fragestellung, die vernünftig wäre, die jeder Bürger verstehen würde, dahin zielt, ja oder nein zu Olympia und damit auffordert zu einem Vertragsbruch. Und das ist nicht mehr zulässig, nachdem unsere Bundeskanzlerin schon unterschrieben hat und Seehofer unterschrieben hat und auch sämtliche Bürgermeister der betroffenen Gemeinden, dass sie alles tun werden, um die Olympischen Spiele durchzuziehen und zwar im Sinne des IOC. Und dass sie einen Host-City-Vertrag unterschreiben, den haben sie im Vorfeld schon unterschrieben, der wird dann endgültig unterschrieben, wenn der Zuschlag nach München kommt, das heißt eben nach München 2018, Garmisch wird vergessen dabei, aber Garmisch ist dann mit im Boot und dann wird die Entscheidung, was passiert die nächsten Jahre, wird dann das IOC entscheiden, da steht das expresses Verbis drin, ich kann Ihnen das vorlesen aus dem Host-City-Vertrag, ich habe den dabei, aber es wird ein bisschen zu sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall haben wir dann lange überlegt, welche Fragestellung ist überhaupt noch möglich. Wir können nicht fragen, wollt ihr Olympia, ja oder nein. Wir haben dann mit Zusammenarbeit mit Juristen eine Fragestellung entwickelt, die auf den Host-City-Vertrag zielt und damit praktisch das IOC frontal angreift. Wir wollen die Verträge überprüfen lassen. Das ist schon passiert in Österreich. Österreich hat sich 3-mal beworben um Olympische Winterspiele, 3-mal verloren. Unter anderem auch, weil da ein sehr massiver Widerstand sich aufgebaut hat. Es gab auch eine Bürgerbefragung, über 60% gegen die Spiele in Salzburg. Damit war nicht Salzburg aus dem Rennen, ganz klar. Und die haben auch von 2 Staatsrechtlern diesen Host-City-Kontrakt untersuchen lassen. Und die haben beide übereinstimmend festgestellt, diese Verträge sind so einseitig, alle Risiken bei den Austragungsorten, alle Vorteile beim IOC, dass er sittenwidrig ist. Und damit ein von vornherein ein Knebelvertrag, der rechtsunwirksam ist. Und das wollen wir eben hier auch überprüfen lassen, weil der Vertrag wurde wortwörtlich auch München vorgelegt, genau der gleiche Wortlaut. Und wir sind überzeugt, wenn es soweit kommt, wenn wir am Sonntag gewinnen sollten, unseren Bürgerentscheid, dann werden die Verträge überprüft. Und was ja sonderbar ist, Sie haben es angesprochen, es sind 2 Bürgerentscheide. Als wir unseren Bürgerentscheid in die Wege geleitet haben, hat sofort Ihr Bürgermeister Ude getönt. Also er war entsetzt über diesen Bürgerentscheid und hat gefordert, also unser Bürgermeister ist es auch mittlerweile von Garmisch, Herr Ude, dass dort ein Bürgerentscheid durchgeführt wird. Und die haben auch schön brav gekuscht und haben auch einen Bürger, erstmal heißt es natürlich Begehren, durchgezogen und mit der Fragestellung, die uns verboten wurde, nämlich wollt ihr, dass Garmisch weiter sich bewirbt um die Spiele? Wenn das mit Nein ausgeht, wird genau das gefordert, was nicht erlaubt ist, nämlich Aussteigen aus der Bewerbung, damit Vertragsbruch. Das macht die Seite, die Bürger
für die rechnen Bewerbung, ja mit
Ja. Ja. Und was noch dazu kommt, dieser Bürgerentscheid ist inhaltslos. Er hat keinen Auftrag. Die Gemeinde hat sich entschieden, sich zu bewerben und dieses Bürgerentscheid verlangt das, was der Gemeinderat schon beschlossen hat. Das heißt, dieses Bürgerbegehren hat keinen Handlungsauftrag. Ist also vollkommen leer.
Aber ja, aber jetzt dann gehen wenigstens ja eigentlich alle Garmischer am 8. Mai in die Rathäuser.
Das hoffen wir.
Weil sie sowohl pro als auch kontra
dann diese... Und es gibt niemanden, der voraussagen kann, wie der Entscheid ausgeht.
Aber sehr interessant ist doch dann eigentlich, ich habe so ein paar Internetumfragen gesehen, dass ganz viele sagen, sie würden dafür ja ankreuzen, aber auch 76% sagen würden, sie würden es gerne juristisch überprüfen lassen. Ist das nicht eigentlich was Sie sehr optimistisch machen sollte, dass diese Überprüfung ja eigentlich im Sinne jedes Staatsbürgers sein sollte?
Richtig. Es kann eben passieren, dass beide Begehren durchgehen. Mhm. Wenn beide Begehren eine Mehrheit der Stimmen haben und das Quorum erreichen, 20% Zustimmung, sind beide Begehren angenommen. Und dann kommt eine Stichfrage zum Tragen, die lautet, welches Begehren wollen Sie dann, wenn beide Begehren rechtskräftig sind, dann müssen die Bürger sagen, wir wollen Begehren 1 oder Begehren 2. Begehren 1 ist das von Olympia, Begehren 9 ist das von No Olympia. Gut.
Ja, also das war jetzt wenigstens mal transparent. Herr Hirneis, wieso haben die Münchner eigentlich, wenn es hier ja angeblich, so wie Sie ja immer verlauten lassen, einen großen Widerstand gegen die Olympischen Spiele gibt, auch wenn man das bei der, als die Evaluierungskommission da war, eigentlich optisch nicht nachvollziehen konnte, weil da waren, glaube ich, 25 bis 27 Gegner auf dem Marienplatz.
Sagen wir großzügig, 30.
200, okay, 200.
Das hat der Unte behauptet, eine Stunde vorher hat er mal rausgeschaut.
Aber warum gibt es so einen Bürgerentscheid in München nicht? Wurde das mal diskutiert?
Also da gibt es zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist, dass in München das Interesse an den Olympischen Spielen tatsächlich sehr gering ist, obwohl wir in der Fußgängerzone zugekleistert werden mit Plakaten. Wenn man die Leute auf der Straße fragt, haben sie eigentlich in der Regel keine Meinung. Das zweite ist, dass es natürlich ein immenser Aufwand ist, finanziell und personell, den wir 5, 6 Hanseln, die wir eigentlich der Kern des Widerstandes sind, nicht leisten können. Deswegen machen wir das in München nicht. Also brauchen sie auch irgendwie 30.000 Unterschriften, um die zusammenzukriegen. Wir machen das ehrenamtlich. Dafür sind wir eigentlich schon ganz gut weit gekommen, im Gegensatz zu den 27 Millionen, die uns entgegenstehen, dass wir das nicht noch auch stemmen können.
Und wie ist so da die Stimmung in Ihrem Lager? Merken Sie da so einen gewissen kalten Wind, der Ihnen inzwischen entgegenschlägt? Fühlen Sie sich wie die einsamen Rebellen? Was ist denn so die Atmosphäre in Ihrem Team?
Die Atmosphäre in unserem Team ist sehr gut. Der kalte Wind, der uns von Anfang an entgegenschlägt, ist der Wind der Bewerber. Und in der Regel sind es ja alles Personen, die das hauptberuflich machen, außer den Politikern. Das ist deren Aufgabe, dafür werden sie auch bezahlt, die Olympischen Spiele zu bewerben. Wenn man auf der Straße die Menschen fragt, gibt es durchaus den einen oder anderen, der sagt, ja, Olympische Spiele hört sich ja gut an, diese olympische Idee und alles ganz toll. Man braucht mit den Leuten nur 5 Minuten zu reden, 2, 3 Argumente zu bringen und schon sind die auf unserer Seite. Wenn man mal ein paar Hintergründe bringt. Und dann heißt es immer, warum wird uns denn das nicht gesagt? Warum werden uns die wahren Kosten nicht gesagt? Warum wird uns nicht gesagt, dass im Bundeswehrverwaltungszentrum nach offiziellen Zahlen 1.275 Bäume gefällt werden müssen und anderes mehr? Das ist natürlich nicht im Interesse der Bewerber. Die Bewerber haben natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten, ihre Argumente an die Öffentlichkeit zu bringen, wie wir. Sie schalten Anzeigen in den Zeitungen, Garmisch-Partenkirchener Tagblatt, Süddeutsche, überall, Fernsehspots, Radiospots und so weiter. Wie gesagt, überall die Plakate und Fahnen in der Stadt. Man kann sie schon fast nicht mehr sehen. Und wir müssen wirklich schauen, wie wir irgendwie zu Wort kommen. Und das sind halt solche Veranstaltungen wie heute Abend, wo wir auch mal unsere Meinung durchaus sagen können.
Also da durchaus ein interessanter Artikel auch. Ein Artikel, den man in der Taz lesen konnte, der Kollege ist heute auch da, dass man mit Staunen sehen kann, dass irgendwie Münchner Medienhäuser auch als Partner auf der Olympia-Bewerbergesellschaft genannt sind. Übrigens morgen ja auch eine Veranstaltung, die ich jetzt hier nicht verschweigen möchte, von der Abendzeitung in der BMW-Welt, wenn ich richtig informiert bin, mit unter anderem Katharina Schulze. Aber auch Katharina Witt, Joschka Fischer, Christian Ude und Christian Stückel. Also Katharinas und Christians morgen. Heute, Herr Reißel, die Person bei uns am Tisch, die auch Einblick hat in die Bewerbergesellschaft GmbH, weil Sie dort auch über Ihre Funktion im Stadtrat, denke ich, im Aufsichtsrat sitzen. Und in den letzten Tagen und Wochen ging es ja vor allem auch um die Frage der Finanzlage der Bewerbergesellschaft, die ja schon einmal in die Schieflage gekommen ist und mit einem Darlehen nur gerettet werden konnte. Noch immer nicht sind diese 33 Millionen Euro, die nötig sind, allein für die Bewerbungszeit beisammen. Und obwohl 2009 schon 14 Millionen genannt wurden als Sponsorengelder, sind derzeit von Firmen immer noch erst 20 Millionen zusammengekratzt worden. Darüber hinaus gibt es wohl noch weitere Geldmittel. Ja, 20 Millionen von reinen Geldmitteln. Und darüber hinaus gibt es Gegenwerte, die eingerechnet wurden. Rund 7 Millionen sind dennoch offen. Was droht da wirklich, um auch die konkrete Frage stellen zu können, Desaster für die Stadt, wenn am 6. Juli entschieden wird, München bekommt die Spiele nicht, das ganze Thema abgewickelt werden muss, mit welchem Berg Kosten könnten wir womöglich dastehen?
Wenn da am 6. Juli eine andere Entscheidung fällt, das ist klar, dann wird diese Bewerbungsgesellschaft auch wieder aufgelöst, auch das ist klar. Dann wird es eine Schlussbilanz geben und wenn in der Schlussbilanz ein Verlust da ist, dann werden die Gesellschafter, also die kommunalen Gebietskörperschaften und der Freistaat Bayern, diese Verluste zu tragen haben.
Wie sind die aufgeteilt? Ich hatte in der Zeitung den schönen Satz gelesen, der Löwenanteil liegt bei der Stadt München.
Ja.
Wie groß ist denn dieser Löwenanteil?
Oh, wie groß ist er denn?
51%.
Ja, bitte?
51 nur, ja.
Ja. Der zweitgrößte Gesellschafter, der mitzahlen muss, ist der Freistaat Bayern, dann die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen und
16,3%. Das heißt für uns, wenn wir die 7 Millionen nicht kriegen, über 1 Million für den kleinen Ort Garmisch-Partenkirchen.
Dennoch ist ja, denke ich, sind die Ausgaben für Garmisch aber gedeckelt, wenn ich richtig informiert
bin. Ja, wenn die Spiele kommen, aber für die Bewerbung sind sie nicht gedeckelt. Ah. Da sind wir mit 16,3% dabei. Bezeichnend ist, dass der Hauptgesellschafter ist DOSB, der zahlt aber keinen Pfennig. Die sind mit 51% der Hauptgesellschafter, zahlen keinen Pfennig, den Rest zahlen die Gemeinden, die sich mitbewerben und eben das Land Bayern. Und Garmisch ist dabei mit 16,3%. Wir haben schon ungefähr 450.000 in die Kasse geben müssen an die Bewerbungsgesellschaft. Wurde immer versprochen, die Sponsoren stehen eigentlich an, die stehen Schlange, um Geld geben zu dürfen. Das war alles Unsinn natürlich. Und wenn es so kommt, wie es wahrscheinlich kommen muss, nämlich München kriegt die Spiele nicht und die Bewerbungsgesellschaft kommt am Ende raus mit ihren 33 Millionen, die sie gebraucht hat, dann sind wir nochmal mit guten 600.000 in Garmisch dabei.
Also den Satz, München kriegt die Spiele nicht, dürfen Sie jetzt nochmal kontern.
Was soll ich denn kommentieren? Wenn ich das vorhersehen könnte, dann wäre ich vermutlich nicht da, weil dann könnte ich auch Lottozahlen vorhersagen. Das kann ich genauso wenig wie der Herr Keller. Der Herr Keller hat halt seinem innigsten Wunsch Ausdruck verliehen. Ich gönne es ihm. Ich freue mich auch auf den nächsten Sonntag, weil da wird er verlieren. Und
wissen
dann,
Sie das?
Ich stelle es mir vor, mindestens so innig, wie Sie sich gerade vorgestellt haben, dass wir am 6. Juli verlieren. So einfach ist es auf der Welt.
Ja, genau. Hoffnung stirbt zuletzt.
Und wir können uns ja dann am Montag unterhalten über Ihr Stimmergebnis in Garmisch-Partenkirchen.
Genau, also das werden wir dann nächste Woche nochmal nachholen. Die Finanzen sind aber in der Tat jetzt mit dieser Frage der Bewerbung ja noch nicht geklärt. Wenn man die Zahlen, die man so in den Zeitungen liest, anschaut, sind ja, ich habe die jetzt hier nicht schwarz auf weiß, aber der Herr Hirneis weiß die, glaube ich, alle auswendig. Das Gesamtvolumen, das auf die Stadt München zukommt oder allein auch für die Organisation der Spiele, liegt ja im nahezu Milliardenbereich.
Über eine
Milliarde. Wenn man jetzt ja schon sieht, dass die Sponsoren, also wieder an Herrn Reißel, die Sponsoren schon bei der Bewerbung relativ zurückhaltend sind und wir haben ja dann bei den Spielen, glaube ich, einen Betrag von 500 Millionen, der aus Sponsorengeldern getragen werden soll. Was macht Sie da so optimistisch, dass es richtig ist, diesen Weg weiterzugehen?
Das Ergebnis von Vancouver.
Super. Das ist aber jetzt auch nicht fair.
Dann ja, warum? Es kann doch jeder seine Meinung durch Lachen oder durch irgendetwas anderes zum Ausdruck bringen, das ist doch okay. Aber man kann doch auch zur Kenntnis nehmen, dass dieses Budget in Vancouver aufgegangen ist.
Okay. Haben Sie da genauere Zahlen? Weil ich glaube, da gibt es ja auch gegenteiligere Meinungen. Ja,
also die Ergebnisse, die kommuniziert werden, sind so, dass es mit einem geringfügigen Überschuss ausgegangen ist.
Gut, also Herr Hirneis hat mir da was anderes erzählt. Ja. Jetzt dürfen Sie das auch noch machen.
Ich möchte noch einen Satz dazu sagen. Ja. Es geht ja nicht nur darum, was Vancouver hat oder nicht hat. Diese 1,2 Milliarden, von denen wir reden, sind Sachen, die wir in München die ganze Zeit haben wollen. Wir kriegen Wohnungsbau. Wir stecken jedes Jahr eine ganz hohe Summe in den Wohnungsbau. Davon wird überhaupt
nicht.
Das ist ÖKOP oder Non-ÖKOP, das ist schon klar. Aber das gehört ja zu der zweiten Milliarde, die angesprochen wird. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwas finanzieren, was wir alle nicht haben wollen, sondern München wird nachher besser dastehen im sportlichen Bereich, im wohnungspolitischen Bereich und in anderen Bereichen, als es jetzt dasteht. Und von daher, denke ich, muss man auch sehen, für was diese Milliarde ausgegeben wird.
Also das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, bei dem wir gleich mal bleiben sollten, weil es gibt ja wirklich diese 61% der Münchner, die für die Olympischen Spiele sind, laut der Umfrage des IOC. Ich glaube, es gibt noch eine andere Umfrage, die noch höhere Werte pro Olympia nennt. Genau, Sie sagen, München hat was davon. Die konkreten Bauprojekte und Wohnungsprojekte. Wie viele Wohnungen entstehen denn nach Ihrer Rechnung durch die Olympischen Spiele oder welche genauen Sportprojekte?
Also es entstehen im Olympischen Dorf Wohnungen für gut 1000, also ich glaube für 1200 Menschen.
1200.
Für 1200 Menschen.
Olympisches Dorf und Mediendorf in Summe ungefähr 1200 Wohnungen.
Und das im Plus-Energiestandard. Also Alexander Reißel wird mir bestimmt zustimmen, dass das ein Bereich ist, in dem wir immer uns gar nicht so geschwisterlich fühlen, sondern immer ganz, ganz heiß diskutieren, weil wir natürlich immer energetisch bessere Standards haben wollen, als derzeit sind. Und das ist wirklich eine Chance, einen kleinen Stadtteil so zu gestalten, dass er wirklich Modellcharakter für ganz München haben kann. Und ich bin Sportpolitikerin meiner Fraktion. Wir streiten gar nicht SPD oder CSU, sondern einfach Sportpolitiker auch gegen Finanzpolitiker ständig, weil dieser Bereich zu kurz kommt. Wir brauchen dringendst eine neue Multifunktionshalle. Die werden wir nicht finanzieren können, wenn wir nicht den olympischen Zuschlag kriegen. Und wir brauchen dringend Eisflächen. Ich weiß nicht, ob bei Ihnen sportaffine Menschen dabei sind. Unsere Eishockeymannschaft vom EHC steht davor, in die erste Bundesliga aufzusteigen und spielt in einer Halle, wo im Endeffekt der Wind durchpfeift. Da brauchst du gar nicht mehr viel runterkühlen, da hast du im Winter die Temperaturen eh schon unten. Also wenn wir da eine neue Halle kriegen, wäre das wirklich super.
Das Thema grüne Spiele war ja auch immer ein Argument, das jetzt nur noch beiläufig genannt wurde. Hat sich da etwas von den ursprünglichen ökologischen Zielen verändert?
Es haben sich Ziele verändert, es sind Projekte leider weggefallen. Also was ich sehr bedauere, ist, dass der Biosphärenreservat, danke dir, da hatten wir große Hoffnungen drauf, dass das funktioniert, ist leider im Widerstand, also einiger Leute in Garmisch gescheitert.
Na, der Gemeinden.
Der Gemeinden, ja, genau.
Die hätten es übergestülpt bekommen, das wollten sie nicht. Es war der gleiche Fehler, den man auch mit den Grundstücksbesitzern gemacht hat, dass man was übergestülpt hat, ohne die vorher zu fragen. Und im Biosphärenreservat wollte man den Gemeinden was überstülpen, ohne das vorher zu diskutieren. Darum ist es auch so schnell wieder gestorben.
Also, wie gesagt, das ist ein Thema, also ich glaube, da sind wir uns ja auch einig, dass in Garmisch sehr, sehr viel falsch gemacht worden ist. Also ich glaube, kann ich auch für dich sprechen, dass wir uns nicht vorstellen konnten, dass so wenig mit den Menschen im Vorfeld gesprochen worden ist, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass es gemacht worden ist.
Haben Sie das Gefühl, dass das in München ausgiebig passiert ist?
Es ist mit vielen Verbänden gesprochen. In München haben wir jetzt nicht die Situation, dass wir irgendwelche Grundstücke enteignen müssen. Das ist schon ein anderes Ding. Und es ist natürlich auch mit den Trägern, die morgen auch Träger sein werden, der Olympischen Spiele, sprich mit dem Olympiapark, sprich auch mit den Umweltverbänden, ist natürlich auch im Vorfeld sind Gespräche geführt worden.
Die Wohnungen, bevor wir noch das uns genauer anschauen, die Wohnungen, die entstehen sollen, da gab es jetzt auch widersprüchliche Meldungen, ob diese Wohnungen entstehen, nur wenn Olympia kommt oder ob es inzwischen auch schon Pläne gibt, die auch dann entstehen zu lassen, wenn Olympia nicht kommt.
Also die gehören nicht der Stadt, die gehören der Bundeswehr. Und die sagen ganz klar, dass sie es nur hergeben, das Grundstück, wenn Olympische Spiele kommen.
Das eine Grundstück gehört dem Bund, das ist das Grundstück, auf dem jetzt die Bundeswehrverwaltung ist, aber weil der Bund das jetzt nutzt. Und wenn er es nicht mehr nutzt, dann muss er die Nutzung irgendwo anders aufbauen. Und dazu ist er halt nur bereit im Fall der Olympischen Spiele. Ansonsten hat der Bund keinen Anlass zu sagen, ich gebe einen Verwaltungsstandort in München auf, da ist Bundeswehrverwaltung drauf, verkaufe in der Stadt und baue irgendwo für Geld einen neuen Standort. Also diese Situation entsteht nur aus Olympia.
Aber die brauchen doch auch Geld.
Das andere Grundstück, bitte?
Die brauchen doch auch Geld.
Aber es ist ja ein Nullsummenspiel, wenn ich etwas verkaufe und an anderer Stelle wieder aufbauen muss. Da gewinne ich ja kein Geld, sondern ich nehme Geld ein und gebe es im gleichen Moment wieder aus, um es zu ersetzen. Das andere Grundstück gehört am Freistaat Bayern, am Leon-Roth-Platz. Da hat es ursprünglich andere Planungen vom Freistaat Bayern gegeben. Und da bestünde eben die Möglichkeit, mit dem Mediendorf tatsächlich auch ein paar hundert Wohnungen entstehen zu lassen. Also am Olympischen Dorf irgendwie so knapp 900 und im Mediendorf ungefähr 400.
Das ist da schwere Reiterecke des Mediendorfs.
Genau.
Würde das denn
Nordwestquadrant vom Leon-Roth-Platz.
Besteht da wenigstens die Möglichkeit, dass da auch der Zuschlag kommt, wenn am 6. Juli ein No kommt?
Also da muss natürlich der Freistaat Bayern klären, ob er es für seine ursprünglichen Nutzungen noch braucht oder für andere Nutzungen oder für staatsbediensteten Wohnungen, Beispiel der Stadibau.
Okay, also wir halten auf jeden Fall fest, für die Münchner hängt doch einiges an diesem 6. Juli, denn sowohl Wohnungen als auch S-Bahn-Fahrten sind dann vielleicht nicht mehr so gut zu haben. Herr Hirnall, Sie wollten noch was zu den Wohnungsbauplänen und zu den Finanzen sagen.
Genau.
Und Vancouver,
ja. Zu Vancouver, da war ich nicht dabei, da kann ich nicht viel sagen und man liest da die unterschiedlichsten Zahlen. Ich möchte einfach mal die nackten Zahlen in Euro, die auf München 2018 zukommen und die man überall nachlesen kann. Das sind keine Fantasiezahlen, auch wenn am Schluss ein sehr hoher Betrag jetzt rauskommen wird. Laut Bitbook sind in diesen Bewerbungsbudgets, da gibt es zwei, insgesamt 3,3 Milliarden Euro vorgesehen. Dazu kommen laut einem Schreiben des Bundesinnenministeriums nochmal 3,3 Milliarden, die von der bayerischen Staatsregierung für Infrastrukturprojekte für Olympia gefordert werden. Der Ramsauer hat heute in einem Interview in der Süddeutschen auch gesagt, es kommen nochmal 3 Milliarden für Olympia-bedingte Infrastrukturprojekte dazu. 3,3 und 3 ist 6,3 Milliarden Euro. Dazu kommt, dass im Bewerbungsbuch von München 2018 die Sicherheitskosten für München mit 72 Millionen Euro angegeben werden. Kommen wir zu Vancouver, da waren es 600 Millionen Euro. Deshalb hat der Freistaat Bayern im Olympiagesetz auch eine Garantie abgegeben, dass er für die Sicherheitskosten, die darüber hinausgehen, aufkommen wird. 600 minus 70, sagen wir 500 Millionen dazu, sind wir bei 6,8 Milliarden Euro. Dazu kommen vielleicht noch Baukostensteigerung und ähnliches, Steuerausfälle, weil das IOC ja auch Steuerfreiheit genießt in bestimmten Bereichen und anderes. So komme ich problemlos hochgerechnet, kann ich die Zahlen Ihnen alle geben und alle mit Quellen belegen auf 7 Milliarden. Wenn dieses eine Budget, von dem vorher schon gesprochen worden ist, mit 1,5 Milliarden ausgeglichen sein sollte, durch Sponsorengelder und Tickets und durchs IOC, weil es freundlicherweise auch noch was zurückzahlt, dann ziehe ich die 1,5 Milliarden wieder ab, bin ich bei 5,5 Milliarden Euro für den Steuerzahler, was uns die Olympischen Spiele kostet. Kommt natürlich gleich das Gegenargument, da sind aber Infrastrukturprojekte drin, die wir sowieso brauchen. Diese ganzen Infrastrukturprojekte würden zum Teil sowieso kommen. Zum Beispiel die Ortsumfahrung Oberau ist im vordringlichen Bereich Bedarf des Bundesverkehrswegeplans drin, kommt sowieso früher oder später, wird schon angefangen zu bauen. Der Kramertunnel und andere,
da kostet die kommen. Ja extra.
Und wenn es aber vorher kommt, muss es extra finanziert werden, wie der Bundesverkehrsminister heute in dem Interview in der Süddeutschen ganz klar dargestellt hat. Ansonsten kommt es aus Töpfen, die den Verkehr betreffen, wie das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Würde halt dann 2, 3 Jahre oder 5 Jahre länger dauern, aber keine zusätzlichen Kosten verursachen. Also rechnen wir mal mit 5,5.
Auf jeden Fall vom Steuerzahler finanziert werden.
Auch, aber nicht zusätzlich. Aber nicht zusätzlich. Die 5,5 Milliarden würden ja zusätzlich gedruckt oder woanders abgezogen werden müssen, die dann über die lange Zeit vorhanden werden, in den Töpfen, die sowieso für die Verkehrsinfrastruktur vorhanden sind. Da muss man unterscheiden. Die 5,5 Milliarden müssten jetzt extra besorgt werden. Die wären aber in irgendwelchen Töpfen für die nächsten Jahre sonst drin. Für Olympia kämen sie extra. Zu den Wohnungen. Es werden im Augenblick laut einer Ausstellung, die vor kurzem im Rathaus zu sehen war, 23.500 Wohnungen in München gebaut. Kann man zusammenzählen, kann man auch den Prospekt mitnehmen. Da kommt es jetzt dringend auf diese 1200 Wohnungen nicht unbedingt an. Wenn man sich jetzt das Bewerbungsbuch genauer anschaut, zum Beispiel bei dem Mediendorf, das vorhin angesprochen worden ist, dort sollen 430 Wohnungen entstehen. Vorher sollen da aber für 1500 Medienvertreter Apartments entstehen. Weiter liest man, es sollen Eigentumswohnungen entstehen, es soll Familienwohnen entstehen und es soll geförderter Wohnungsbau entstehen. Also Eigentumswohnungen sind auch dabei. Eigentumswohnungen kann sich nicht derjenige leisten, der in München ein Wohnungsproblem hat. Das heißt, diese Wohnungen werden nicht ausschließlich denen zur Verfügung stehen, die in München wirklich Wohnungen brauchen. Und wenn ich aus 1500 Apartments 430 Wohnungen mache, dann kann ich mir vorstellen, wie klein die Wohnungen sind und wie bezahlbar. Es sind also große Wohnungen, 4 Zimmerwohnungen, Balkon, Küche, Bad. So steht es zumindest im Bildbuch drin. Und das heißt, diese Wohnungen werden sicherlich nicht für jeden Otto Normalverbraucher und genau nicht für die zur Verfügung stehen, die Wohnungsnot haben, weil sie sich die teuren Wohnungen in München nicht leisten können.
Kurz bei den Wohnungen.
Noch zum Plus-Energiestandard.
Die Passivhausgeschichte ist genau. Das nächste. Aber Herr Reißel, zu den Wohnungen wollten Sie noch was sagen.
Also ich gebe zwar zu, dass die Anforderungen vom IOC bei den Wohnungen ein bisschen anders sind als 1972, aber auch 1972 hat es funktioniert, die Olympia-Pressestadt und das Olympische Dorf so zu bauen, dass während der Olympischen Spiele die Journalisten untergebracht werden konnten und da hat nicht jeder eine eigene Wohnung gehabt, sondern da waren immer mehrere gemeinsam in einer Wohnung und danach war die Olympia-Pressestadt ungefähr 700 Wohnungen, ein Wohnviertel, in dem keine Eigentumswohnungen, sondern zum Teil öffentlich geförderte Wohnungen, ganz normale Leute drin gewohnt haben und das Olympische Dorf, da haben die Sportler drin gewohnt, zum Teil im späteren Studentendorf, zum Teil in den Wohnungen, die es heute noch gibt. Es sind übrigens sehr großzügige und große Wohnungen, sowohl in der Olympia-Pressestadt als auch im Olympischen Dorf.
Ich will da widersprechen. Die Olympia-Pressestadt ist nach den Olympischen Spielen brachgelegen, wurde 1999 abgerissen. So viel zu Ihrer Pressestadt.
Also Herr Keller, seien Sie mir nicht böse, Herr Keller, ich habe von 1996 bis vor wenigen Jahren am Werner-Friedmann-Bogen 12 in der Olympia-Pressestadt gewohnt. Erzähl mir doch Sie als Garmischer nicht, ob in München die Olympia-Pressestadt von 1972 noch steht oder nicht. Was abgerissen worden ist, Herr Keller, ist das Medienzentrum, das Pressezentrum gewesen. Das ist lange Jahre nach der Nutzung als Olympisches Pressezentrum, als Fachoberschule genutzt worden, ist dann abgerissen worden und heute steht da die größte Münchner Berufsschule, das Berufsschulzentrum an der Riesstraße. Ich erkläre einer auch nicht einer garmischer Welt.
Ich habe das aus dem Internet und da steht es so drin und das Männerdorf und das Frauendorf
ist natürlich anders genutzt. Dann sind Sie auf die Fake-Seite gekommen, Herr Keller. Dann
also,
sollten Sie nicht nur nicht Ihre Informationen aus dem Internet holen, sondern sich auch mal mit Tatsachen auseinandersetzen.
das Thema ökologische Spiele. Anfangs hieß es ja auch so die grünen Spiele, dann hat man das doch lieber zu den freundlichen Spielen gemacht. Der Bund Naturschutz hatte ja die Möglichkeit, da noch mitzuarbeiten. Sie sind aber dann ausgestiegen aus dem runden Tisch, was besonders den Grünen auch natürlich leid tut. Warum haben Sie die Möglichkeit aufgegeben, da wirklich aktiv mitzuarbeiten?
Weil es schlicht für uns keine Möglichkeit war, mitzuarbeiten. Wir sind ja kein Verband, der von vornherein erstmal gegen alles ist, sondern es hieß ja am Anfang, es werden grüne, ökologische und nachhaltige Spiele, hört sich ja auch in unseren Ohren hervorragend an. Wir sind auch keine Sportgegner, wir sind alle von der olympischen Idee auch überzeugt. Wir waren dann am Anfang, von der ehemaligen, grundsätzlichen olympischen Idee, wir waren also am Anfang auch bei dieser Fachkommission Umwelt eingeladen, haben dort an den Sitzungen teilgenommen und wir haben gehofft, dass wir dort auch unsere Ideen, unsere Vorschläge einbringen können. Letztendlich ist es an zwei Punkten gescheitert. Zum einen daran, dass diese Spiele in unseren Augen immer unökologischer geworden sind. Wir da nicht in Mithaftung genommen werden wollten für das, was da tatsächlich alles passiert. Und zum Zweiten, dass es ein reines Abnickgremium war, nämlich wir wurden bei den Sitzungen am Anfang immer darüber informiert, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Und auf Nachfragen beispielsweise meinerseits, wird denn noch ein neuer Speichersee gebaut für Schneekanonen und Ähnliches, haben wir keine Antwort bekommen, dann müssen wir die weiteren Planungsschritte abwarten. Das heißt, wir hatten da überhaupt nichts zu melden und wurden mit immer mehr in unseren Augen Naturzerstörungen und anderen Dingen konfrontiert, die es einfach nicht möglich gemacht haben, dass wir dabei bleiben können. Und nach 5 oder 6 Sitzungen haben wir uns dann zurückgezogen und gesagt, das können wir einfach vor uns, vor auch unserer Satzung und vor unseren Mitgliedern nicht rechtfertigen, da weiter mitzumachen.
Dennoch muss doch auch in Ihrem grünen Herzen das Argument schlagen, dass die Spiele in München, so wird immer behauptet, grüner und ökologischer sind als bei den anderen beiden Bewerberstädten, wenn sie denn dort zur Austragung kämen.
Wenn Sie sich die Bewerbung der anderen beiden Bewerberstädte anschauen, heißt es bei denen, dass die Spiele dort ökologischer und grüner sind als bei den anderen beiden Bewerberstädten. Also von daher ist da überhaupt kein Unterschied. Es behauptet jeder, dass seine Spiele die ökologischsten und greenest ever sind. Das war auch schon für die Sommerspiele 2014 hat es jeder behauptet. Es wird permanent dauernd behauptet. Vancouver waren auch die grünsten Spiele aller Zeiten. Also das ist eine Verwässerung der Worte Ökologie, der Begriffe Ökologie und Nachhaltigkeit, die im Augenblick sowieso in der Politik festzustellen ist.
Aber wir haben ja eine starke grüne Fraktion in München. Jetzt hoffe ich ja doch, dass da entsprechend einiges durchgesetzt wurde.
Also erstmal, es geht nicht nur darum, was wir sagen oder was auch Sie oder Frank Cheng sagt, sondern die Untersuchung von Mini-Bitbook hat nachgewiesen, dass unser Konzept im Bereich Ökologie und Umweltschutz einfach deutlich bessere Punktzahlen bekommen hat als die anderen. Von daher ist es, ich denke, in dem Bereich zumindest eine neutrale Stelle gewesen, die das untersucht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die...
Welche Stelle war das?
Das ist halt das IOC.
Das war die Bewertung der Mini-Bitbooks der drei Bewerber.
Okay. 0,4 Punkte besser.
Ja, immerhin. Aber auf jeden Fall haben wir eindeutig das Beste gehabt. Und es ist für mich auch ein Grund, natürlich... Ich glaube, es wird heute kein Großevent mehr irgendwo auf der Welt geben, wo nicht das Thema Ökologie und Umweltschutz im Vordergrund gestellt wird. Ganz egal, was die Leute dahinter denken. Hier in München kann ich mitgestalten. Hier in München haben wir eine rot-grüne Regierung. Und ich meine, das, Christian, wirst vielleicht zugestehen, die ersten Diskussionen, ja, beim Langlauf muss man halt irgendwie durch ein Biotop. Das war erst ganz klar. Und dann wurde gebohrt, natürlich auch ganz intensiv von euch. Und jetzt geht eben die Langlaufstrecke nicht mehr durch ein Biotop.
Vogelschutzgebiet geht es ja in Schweigern.
Okay, aber wenn du dir die erste Strecke anschaust und das Ergebnis heute anschaust, ist es doch ein deutlicher Fortschritt. Und das ist natürlich der Druck, der immer wieder auch von der grünen Fraktion gekommen ist, auch von den Umweltverbänden gekommen ist. Das ist irgendwie überhaupt nichts, was ein Schuh, den ich mir für mich alleine anziehen will oder eine Ehrung, die ich für mich alleine haben will. Das war einfach eine gemeinsame Aktion, dass umweltinteressierte Menschen gesagt haben, so geht's nicht, es muss mehr sein. Und wir in der Grünen Stadtratsfraktion haben von Anfang an gesagt, wir werden keine ökologischen Spiele unterstützen, bei denen Ökologie Bio-Bratwürstel heißt, sondern nur, wenn wirklich der Naturschutz an erster Stelle gestellt wird. Und ich bin immer noch ganz optimistisch, dass wir 99% von dem, was im Bitbook drinsteht, umsetzen werden. Und das heißt für mich, dass wir wirklich die ökologischen Spiele kriegen werden, die es bisher gegeben hat.
Da würde ich gerne was dazu sagen.
Ja, zur Ökologie bitte nochmal.
Ja, weil in der Ökologie und was Umwelt anbetrifft, sind die Garmischer an erster Stelle. München ist nicht betroffen von Langlaufläufen, die temporär aufgebaut werden und auch bei 120 Hektar Gelände umzäunt wird, 10 Kilometer Leitungen verlegt werden müssen, Kühleinrichtungen gebaut werden müssen, das Leusachwasser muss runtergekühlt werden. Dann wird im Bereich, in dem geringen Grüngürtel von Garmisch, wird ein olympisches Dorf zum Teil reingebaut. Es werden Parkplätze, Funktionsflächen. Es werden auch noch 6 Sporteinrichtungen gebaut im Bereich Snow Village, das ist Garmisch. Wird immer behauptet, wird gar nichts mehr notwendig, stimmt überhaupt nicht. Und es werden, sagen wir mal, 30 bis 40 Hektar jetzt landwirtschaftlich genutzte Fläche benutzt. Und deswegen sind die Landwirte auf den Barrikaden, deswegen sind die Landwirte eindeutig gegen die Spiele. Sie haben 163 Landwirte haben unterschrieben, dass sie kein Gelände hergeben. Davon sind 63 bei einem Anwalt, der sie vertritt, weil sie wollen nicht mehr weiter diskutiert werden, wollen nicht einzeln in die Staatskanzlei zitiert werden für Verhandlungen. Klipp und klar, wir geben für die Spiele nichts her. Und das hat ja seinen Grund, weil die kennen das ja schon von Weltmeisterschaften, wie dann hinterher, wenn da am Parkplatz war, ihre Wiesen ausschauen. Und vor allen Dingen, es gibt einige, die sind schon zweimal enteignet worden für Olympische Winterspiele. Zweimal, nicht bloß einmal. Und jetzt gibt's wieder, im Vorfeld der Ski-WM hat man einem Grundstücksbesitzer, der sich quergelegt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, auch Enteignung angedroht. Man hat sich dann noch gerade noch geeinigt. Und es wird auch immer wieder behauptet, es gäbe keine Enteignung für die Spiele. Das steht auch in unserer Verfassung drin, Artikel 163, dass also Grund und Boden für einmalige Ereignisse nicht enteignet werden dürfen. Aber trotzdem, Bürgermeister Ude hat es auch angedeutet, wenn es halt gar nicht anders geht, dann wird man vielleicht doch enteignen müssen, weil die Gelände, die brauchen den Boden. Wenn München und Garmisch den Zuschlag bekommt, müssen sie ja irgendwo ihre Einrichtungen hinbauen. Und die Bauern haben, wie gesagt, unisono gesagt, mit unserem Restgrün, das wir noch haben, in dem kleinen Gebirgstal nicht. Und es ist so, dieses Gebirgstal ist zu klein für eine solche Mega-Veranstaltung.
Darf ich da eine Nachfrage stellen? Ist bei diesen 63 erwähnten Bauern auch der dabei, der berühmt geworden ist in den Zeitungen, weil er sich ganz gerne eingehandelt hätte, eine nachträgliche Genehmigung für seinen Schwarzbau im Außenbereich?
Also das zieht sich meiner Kenntnis in dem an, dass er dabei ist. Ich kenne die Liste nicht von dem Anwalt.
Nur
aber es sind dann immer noch 62 andere
schon,
übrig,
aber sagen wir mal, nicht alle haben hehre Motive und nicht alle sind wirkliche Heimatschützer. Wenn ich zur Bedingung mache, mein Grundgewinn anher, wenn ich vom Anschlusszwang an die Kanalisation, das ist ein ganz besonders nachhaltiges Ziel, und eine nachträgliche Genehmigung für meinen Schwarzbau im Außenbereich
bekomme. Ja, da kriegst du große Freunde in Garmisch, wenn sie sowas sagen.
Vielleicht sind nicht alle Motive von allen 63...
Also Herr Reisel, zu dem Punkt. Der Herr Bogner hat sich ja sehr beliebt gemacht, als er getönt hat, die Bauern, die Subventionierten, sollen doch ihre Hochsubventionierten endlich einmal hergeben und auch gesagt hat, sie sollen doch endlich einmal das tun, was ihre gewählten Vertreter beschlossen haben in einsamen Beschlüssen. Also wenn Sie mit den Bauern mit solchen Argumenten kommen, dass sie nicht ganz hehre Interessen haben, weil sie sich querlegen, dann werden sie die noch mehr als Gegner haben. Oh, die haben hehre Interessen, die wollen die brauchen das gerne für ihre Tiere, sie brauchen das Futter für ihre Tiere, und wenn sie das Spiele kriegen, wenn die auf Jahre sind die Wiesen beansprucht, in der Vorbereitung zum Beispiel für die Halfpipe und solche Dinge, gehen die Baumaßnahmen 2016 los. 2018 haben wir die Spiele. Und dann kommen die Bulldozer nochmal, weil dann müssen nämlich die Sachen wieder aufgeräumt werden. Dann muss die Landschaft wieder hergerichtet werden. Dann ist der Boden kaputt. Das wissen die Bauern, dass diese über Jahrhunderte gewachsenen Wiesen nicht wiederherstellen kann mit einem Bulldozer. Also die wissen, warum sie sich querlegen. Und die haben hehre Ziele, nämlich die wollen das erhalten, was unsere Grundlage ist, nämlich Nahrungsmittelproduktion und Zukunft im Tourismus. Kann man nicht vorstellen, dass das Tal hier noch große Tourismusattraktionen hat, wenn da 6 Jahre lang vorbereitet und nachbereitet wird für ein einziges Event von 14 Tagen.
Gut. Herr Reisel, ich lasse gleich zu Wort kommen, denn ich hatte jetzt so vor meinem geistigen Auge, sah ich jetzt die Garmischer Bauern mit ihren Traktoren auf den Marienplatz fahren und hier ihren Frust abladen. Wird uns das vielleicht erspart, indem es irgendeine Kommunikationsstrategie jetzt auch von Seiten der Landeshauptstadt München gibt, mit einer Art runden Tisch? Oder wie ist da derzeit der Plan, eine Lösung zu finden, die jenseits von Enteignungen liegt?
Also als Landeshauptstadt München halte ich mich da eher zurück. Da gibt es die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen, das ist eine kommunale Gebietskörperschaft, die hat ihren Marktgemeinderat und ihren Bürgermeister. Da gibt es den Landkreis Berchtesgadener Land, der ist auch eine Gebietskörperschaft und der ist für seine Angelegenheiten zuständig. Ich habe mich auch zu den Garmischern
eigentlich nie geäußert. Und es gibt die Landeshauptstadt München mit ihrem Stadtrat und ihrem Oberbürgermeister. Und dann gibt es den Freistaat Bayern. Der ist das Land, der ist auch ein Partner und der hat die Aufgabe übernommen, vermittelnd tätig zu werden in Garmisch. Und das ist auch gut so, weil nicht die eine Gebietskörperschaft der anderen Gebietskörperschaft Vorschriften machen soll, was da zu passieren hat.
Also der Teamgedanke ist da eher auf Gebietskörperschaften orientiert. Wie würden das die Garmischer Bauern sich überhaupt wünschen oder sagen die sowieso, sie wollen gar keine Vorschläge von München hören?
Die entscheiden selber über ihren Grund und Boden und die wären halt auch gerne gefragt worden im Vorfeld, ob sie überhaupt was hergehen wollen. Dann wäre schon sehr viel Wind aus den Segeln genommen gewesen, aber das hat ein Herr Ude und ein Herr Schmidt in Garmisch, obwohl er Einheimischer ist und da in Schulgang ist, hat dann kein Gespür gehabt für die einheimischen Bauern in erster Linie und Grundstücksbesitzer, wie man mit denen umgeht, sondern man hat also gesagt, die sollen gefälligst ihre hochsubventionierten Wiesen hergeben. Dann waren die Bauern zu weiteren Gesprächen nur noch sehr zögerlich bereit.
Mhm. Und dann aber hat man auch eine nicht autorisierte... Gewesen, wenn der Ude nach Garmisch gegangen wäre und gesagt hätte, ich komme jetzt von der Landeshauptstadt München und rede mal mit euch. Also es ist ja genau das, was dann auch wieder kritisiert wird.
Dafür haben sie einen Staatsminister Schneider geschickt aus der Staatskanzlei.
Ja, aber der ist als Land
und der hat es immer auch nicht verstanden. Er hat immer wieder von Durchbruch getönt. Und wir haben gerade den kurz vor dem Durchbruch und es war kein Durchbruch. Es war ganz klar, der Widerstand, der hat sich in keiner Weise verringert durch die Anwesenheit und immer wieder Anreisen vom Herrn Schneider. Der Herr Schneider ist auch nach Amerika gereist, da hat er sich das also angetan, um vielleicht einen Golfplatz für das Olympische Dorf freizumachen von Amerikanern.
Gut. Aber gut, also die Bauern in Garmisch haben wir jedenfalls nicht erreicht.
Nein.
Wenn wir jetzt aber die Bürger in München nochmal ansprechen, weil es gibt ja wirklich ganz viele, die sind einfach unentschieden. Man hört die Seite und die Seite und heute Abend werden wieder viele heimgehen und nicht wissen, was jetzt die Lösung sein könnte. Ein großes Problem ist ja auch, dass viele Münchner nicht verstehen, wie es eigentlich zu der Idee kam, sich überhaupt darum zu bewerben. Das war plötzlich so da. Herr Reißel, haben Sie da die Anfänge noch miterlebt? 2007 war es, glaube ich, dann offiziell?
Also die Idee an sich ist älter. Mhm. Die Idee ist ungefähr 10, 11 Jahre alt und war aber nur eine Idee. Manche Ideen, die entstehen irgendwie, ohne dass man später noch so definitiv nachvollziehen kann, wo kommen die eigentlich her. Und dann ist es natürlich auch immer eine Frage gewesen, was tut sich da in dieser olympischen Familie, wer bewirbt sich, wann bewirbt sich eine europäische, vielleicht eine deutsche Stadt? Und da gibt es ja dann auch immer so gegenseitige Rücksichtnahmen und auch so Beobachtungen. Und es ist dann erst so ungefähr vor 4 Jahren eine Situation entstanden, wo dann tatsächlich Konkreteres aus dieser Idee geworden ist. Diese Unentschiedenheit, die verstehe ich. Und wann nimmt man für etwas Partei? Vor allen Dingen für etwas, was zunächst einmal noch eher abstrakt ist. Es ist ja auch nicht so, dass ganz München ab dem Zeitpunkt, als der Hans-Jochen Vogel und der Georg Brauchle da am Flughafen Riem aus dem Flugzeug gestiegen sind mit der Zusage aus Rom, also dann ist nicht ab dem nächsten Tag die ganze Stadt aus dem Häusl gewesen, sondern das hat sich halt so aufgebaut. Und die Erwartung war aber dann schon in dem Vorfeld, in den Jahren. Und das hat sich auch gesteigert bis 1972. Und 1972, da bin ich jetzt definitiv alt genug, um mich auch noch daran erinnern zu können, war in München eine gute Stimmung. In der Bevölkerung war eine freundliche und eine aufnahmebereite Stimmung. Und darum habe ich auch Verständnis, dass nicht die Leute heute durch die Straßen rennen, jeder mit 2 Fähnchen in der Hand und schreien alle Hurra, Hurra, weil dazu ist die Voraussetzung überhaupt nicht da, das ist viel zu weit weg. Aber dem Christian geht es ja ähnlich mit dem Organisieren, er hat es ja gesagt, wir sind im Grunde genommen nur 5 bis 6 Hanseln. Das liegt vielleicht, ja, hat er ja gerade gesagt, die das aktiv betreiben. Wir sind ja nur 5 oder 6 Hanseln, hat er gesagt. Ist ja nur eine Feststellung, weil wahrscheinlich auch für die Gegenposition das zu wenig konkret ist. Und deswegen haben wir, auch wenn man Umfragen macht, ja, das schwankt so in München in der Zustimmung, Herr Eisenach, Sie haben 2 Zahlen genannt, also irgendwo so zwischen knappe zwei Drittel bis ungefähr drei Viertel. Das ist von Umfrage zu Umfrage ein bisschen unterschiedlich. Einen ziemlich großen Block Unentschieden gibt es und es gibt in München nicht viele wirklich bekennende Gegner.
Ja,
ja gut. Offensichtlich, Herr Keller, ich weiß nicht, warum Sie jetzt lachen.
Wir wollen jetzt gar nicht thematisieren, wir wollen ja wissen, warum.
Ich selber vorher gerade zugeben, wie schwer er sich eigentlich tut. Und er hat beschrieben, wenn man dann Zeit hat, mit jemandem 5 Minuten zu reden, dann sieht er vieles ein. Und jetzt sage ich Ihnen, wenn der Befürworter 5 Minuten danach Zeit hat, mit demselben zu reden, dass er diese Skepsis auch wieder erschüttert. So sind die Menschen nun einmal.
Haben Sie das schon ausprobiert?
Christian hat eben die Internetumfragen mal zusammengestellt. Die Internetumfragen von Zeitungen und von Sendern, die waren durchweg mehrheitlich gegen die Spiele.
Ja, aber das sind nie.
Durchweg mehrheitlich gegen die Spiele.
Internetumfragen sind nie repräsentativ.
Ja, gut, aber
Sie haben für sich beansprucht,
dass Sie 2/3 Zustimmung haben.
Ja, aber nicht aus Internetumfragen her, Keller.
Dann nenne ich eine andere Umfrage.
Wir brauchen keine Umfragen. Das sind doch Taschenspieler. Wir wollen doch eigentlich wissen, warum der Herr Reisel uns sagt, dass es gut sei, dass die Spiele nach München kommen. Und das will ich hören. Und der Punkt, der genannt wurde, war, 1972 ist diese Dynamik entstanden. Wirtschaftliche Dynamik auch. Und das ist vielleicht noch was, wovor ja auch vielleicht viele Münchner Angst haben, dass dieser Wachstumsmotor, der in München brummt und der die Grundstückspreise explodieren lässt, ja vielleicht auch zu einer Situation führt, die viele Münchner gar nicht wollen. Vielleicht wäre ihnen das Mäuerblümchen-Dasein, so ein bisschen aus dem öffentlichen Interesse herauszurutschen, viel lieber. Das wäre vielleicht auch was, Frau Koller, was mich bei den Grünen irgendwo, bei den gerade der Stadtratsgrünen interessieren würde, ob das nicht auch diskutiert wird, ob man da nicht auch in der ganzen Politik des Flächenverbrauchs und der Wohnungsmarktfrage eigentlich ein Dilemma sieht.
Das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Und ich denke, die Mietpreise hier in München, braucht man gar nicht drüber reden, sind einfach in den Bereich gekommen, wo Normalsterbliche, die normaler Beschäftigung nachgehen, sich das Ganze nicht mehr leisten können. Auf der anderen Seite sind wir natürlich froh über die Konzerne und die Arbeitsplatzdichte hier in München. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Arbeitslosigkeit, die unter 3% ist. Da sind ganz, ganz viele Bereiche in dieser Republik, die mit einem dreifachen oder vierfachen Wert total glücklich wären. Das ist immer, wir haben gute Arbeitsplätze, wir haben eine gute Infrastruktur und das zieht Leute an. Und natürlich ist dann das Problem, dass wir gucken müssen, bauen, bauen, bauen. Es wurde vorher angesprochen von dir, Christian, dass im Olympischen Dorf auch Eigentumswohnungen gebaut werden. Das ist unser München-Modell im Wohnungsbau. Wir sind weggekommen von Entstehen wie Viertel wie Hasenbergl und wie Neuperlach, sondern wir sagen, überall, wo mehr Wohnungen gemeinsam gebaut wird, wollen wir 1/3 geförderten Wohnungsbau, wollen wir 1/3 München-Modell, also Wohnungen für junge Familien, die zwar jetzt nicht einen Sozialhilfesatz haben, aber auch nicht viel, viel mehr. Und wir wollen 1/3 frei finanzierten Wohnungsbau, dass wir überall die Mischung haben. Also das ist nicht negativ, das ist positiv, das ist unser Plan. Wir hätten natürlich auch sagen können, das ganze Dorf wird nachher geförderter Wohnungsbau, aber dann hätten wir wieder eine Ghettoisierung, die wir nicht wollen.
Gut.
Sie haben mich ja zunächst auch angesprochen gehabt und haben dann gleich ganz elegant auf die Frau Koller weitergeleitet. Ja. Wenn ich ein paar Sätze zu der Frage sagen darf. Mir geht es bei der Idee Olympische Winterspiele 2018 weniger um irgendwelche materiellen Dinge. Es ist schon richtig, einen Entwicklungsschub wie 1972 können Winterspiele 2018 gar nicht haben. Das ist gar keine realistische Betrachtungsweise. Aber aus dieser Erfahrung von 1972, nämlich vor allen Dingen auch zu erkennen, welchen ungeheuren Rufgewinn, Betrachtungsgewinn von außen positiv diese Stadt erfahren hat, so etwas in einem Abstand von dann 46 Jahren wieder aufzunehmen und auch mit einer solchen Ausrichtung wie man kann sowas auch möglichst ökologisch organisieren und tun, halte ich für die Stadt für einen immateriellen Gewinn, für einen ideellen Gewinn, was sicherlich auch wieder über Jahrzehnte eine Wirkung für die Stadt haben kann. Natürlich geht es auch um so Dinge wie, da gibt es 1300 Wohnungen, aber das halte ich nicht für das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist für mich ein immaterieller Gewinn, den unsere Stadt daraus haben kann. So, und die Frage, welche Auswirkung das auf die wirtschaftliche Dynamik in einer solchen Stadt hat. Die wirtschaftliche Dynamik in dieser Stadt ist seit vielen Jahren größer als in jeder anderen deutschen Stadt. Und das mag an ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ich habe aber ganz große Zweifel, ob Kommunalpolitik wirklich in der Lage wäre, es so zu steuern, dass es eine nicht mehr eine Stagnation oder nicht mehr Entwicklung gibt. Das Risiko, dass es die entgegengesetzte Entwicklung gibt, dieses Risiko gibt es ja auch. Und ich empfehle einem jeden, ob Kommunalpolitiker, Interessierter oder einfach auch nur, wenn er in einer Stadt wohnt, sich mal umzuschauen in Städten, die nicht wachsen, sondern die schrumpfen. Mhm. Denen geht es ja nicht besser. Die haben ja mit ihrer Infrastruktur ein ganz anderes Problem. Die haben nämlich nach wenigen Jahren eine Infrastruktur, die zu groß ist für die Stadt, die aber trotzdem kostet und von weniger Menschen finanziert werden muss. Der Christian Ude hat mal, schon ein paar Jahre her, so einen kleinen Scherz erzählt. Er hatte ein Treffen mit der Oberbürgermeisterin von Halle und die hat ihn begrüßt mit der Aussage: Du hast doch jede Woche einen Kindergarten und ich habe jede Woche einen Kindergarten. Du eröffnest jede Woche einen, ich schließe jede Woche einen. Also, oder auch NRW-Städte, die Stadt Oberhausen, eine alte Industriestadt, seit Jahrzehnten im Strukturwandel, hat seit 25 Jahren keinen genehmigten Haushalt mehr. Auch wenn dort die Wohnungen deutlich billiger sind als in München, glaube ich nicht, dass insgesamt die Lebenssituation für die Menschen in einer solchen Stadt bessere sind als in einer Stadt wie der unseren.
Da stimmen Ihnen vermutlich alle zu.
Herr Keller lebt, der schüttelt die ganze Zeit bei Kopf.
Genau, also bevor wir jetzt zu Ihren Fragen kommen, dürfen Sie noch erwidern. Und auch Herr Gauweiler hatte ja das schöne Zitat, was so in die Stimmungsrichtung auch ging, dass diese ganzen Spieleverderber wie Sie die Gesellschaft ja depressiv machen und dass Sie sich an diesem Stimmungsaufschwung nicht beteiligen.
Okay. Drei Sachen. Das erste mit den 5-6 Hanseln muss ich dahingehend richtigstellen. Es sind 5-6 Leute, die ihre gesamte Freizeit dafür drangeben. Es sind aber, ich sehe allein hier im Raum 20 Leute, die uns schon unterstützen. Bei den Olympiatreffen in München sind es 30 bis 50 Leute. Wir haben also massive Unterstützung von Leuten, die das auch in ihrer Freizeit nebenbei machen und uns dabei unterstützen, die bayerische Heimat zu bewahren. Das zweite ist es mit dem immateriellen Nutzen. Das ist ein Imagegewinn, der Ruf in der Welt. Da muss man nur mal bei den Leuten fragen, die für Olympia sind, wo waren denn die vorletzten Olympischen Winterspiele? Das wissen vielleicht nur 20%. Und wenn ich frage, wer von euch war schon dort, weil es hat ja ein so tolles Image, diese Stadt, dann keiner. Wenn man sich die Fluggastzahlen von Vancouver so als Richtlinie anschaut, da hat sich seit dem letzten Jahr nichts geändert. Also da ist jetzt nicht irgendwie ein Tourismusboom. Im Gegenteil, die Zahlen sind gleich geblieben. Im Februar sind sie sogar dieses Jahr niedriger als vor 2 Jahren. Kann man sich alles statistisch anschauen. Dieser nicht materielle Nutzen ist gleich null. Die ganzen Städte, die Olympische Winterspiele ausgerichtet haben, bauen irgendwann ihre ganzen Sportanlagen wieder ab, weil die nicht mehr staatlich subventioniert sind und weil sie sich nicht rechnen. Und die Hotels machen wieder zu und es wird bei uns genauso sein. Da gibt es von der Tourismusfakultät der TU München Untersuchungen, dass große Sportveranstaltungen keine nachhaltige Wirkung auf den Tourismus haben. Kann man nachlesen. Zu Ihrer Frage, dass wir die Menschen depressiv machen. Nein, wir wollen sie optimistisch machen. Wir wollen nämlich unsere Heimat bewahren. Wir sind für den Schutz der bayerischen Heimat, der Landwirtschaft, der Wiesen, der Natur, des Tourismus, naturverträglichen Tourismus. Wir sind auch für den Erhalt von 1275 Bäumen in der Stadt München, von einer Parklandschaft. Und nicht die Gegner, die gegen unsere Zukunft sind, sind die, die für Olympia sind. Das sind eigentlich die wahren Gegner unserer Zukunft und nicht wir. Wir sind die, die für die Zukunft sind.